Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir schauen zurück auf die Highlights des großen Preisfeuers in den Niederlanden in Zandvoort und wir sprechen natürlich über den Husarenritt von Lando Norris. Wir sprechen darüber, ob Verstappen sich jetzt so langsam Sorgen machen muss. Wir sprechen über die schwankende Leistung von Mercedes und Ferrari und natürlich auch über den Katastrophencrash von Logan Sargeant und damit natürlich in der Konsequenz auch über mögliche Konsequenzen daraus, denn die könnten heißen, Mick Schumacher oder Liam Lawson möglicherweise schon sehr bald bei Williams, in dieser Saison schon. Also, das Wochenende hat trotzdem etwas langweilig dominanten Sieg von Lando Norris richtig in sich gehabt, Dave, oder? Dann würde ich sagen, let's go.
Jo, Konsequenzen über Konsequenzen. Lass uns Konsequenzen mal anfangen. Auf yes. geht's. Bevor wir anfangen, ein kleiner winziger Satz. Ihr kennt es. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, zeigt uns das gerne oder zeigt es dem Algorithmus gerne. Liked dieses Video, kommentiert dieses Video, gebt uns eine Rezi für unseren Podcast. Ihr kennt das Spiel, ihr helft uns damit ungemein. Damit können wir noch mehr geilen Content für euch machen. Da haben wir ohnehin Bock drauf und jetzt ohne lange Umschweife starten wir in die Folge.
Yes, wir starten die Folge und ich würde sagen, das haben wir jetzt zwar im Intro nicht erwähnt, aber wir sprechen mal ganz kurz über Haas. Da ist nämlich richtig was los gewesen am Anfang des Wochenendes. Das sind nämlich Gerichtsvollzieher am Start gewesen. Das sah nicht so toll aus. Und was war da los? Es ging um eine relativ alte Geschichte, Dave. Nicht zurückgezahlte Sponsorengelder.
Genau. Heikle Geschichte. Ihr erinnert euch vielleicht 2022, als ein gewisser Nikita Mazepin noch im Haas-Cockpit saß, war dessen Papa natürlich auch Hauptsponsor der ganzen Kiste. Yep. Ural Kali nennt sich die Firma, die der Papa da betreibt und ja, vermeintlich Milliardär ist dadurch. Das Auto war damals auch in, sagen wir mal, eindeutigen Farben lackiert, die zwar mehrdeutig interpretiert werden konnten, aber natürlich hatten sie schon mit Russland generell zu tun. Kurzerhand, als, Russland eben diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, wurden dann alle Bande gekappt zu den Mazepins und so weiter. Nikita Mazepin fand sich auf der Straße wieder, wurde ersetzt durch Kevin Magnussen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion.
Also nicht auf der Rennstraße, sondern halt vor die Tür gesetzt, genau.
Ja, tatsächlich vor die Tür gesetzt, genau. Und natürlich war auch Ural Kali als Hauptsponsor über Nacht dann weg vom Fenster. Zu dem Zeitpunkt hatte der Hauptsponsor allerdings schon allerlei Millionen Gelder gezahlt, also Sponsorenbeiträge. Die werden in der Regel im Voraus bezahlt. Und nachdem die Autos aber nicht mehr für die Firma geworben haben, entsprechend aus den genannten Gründen, wollte die Firma jetzt das Geld wieder zurückhaben, das sie vorausgezahlt haben. Haas hat es natürlich kassiert, gerne genommen, verwendet. Und es ging jetzt darum, dass dieses Geld bitte zurückgezahlt werden soll. Es gab da juristische Streitigkeiten. Es sah auch über das Sandford-Wochenende hinweg so aus, als könnten die Gerichtsvollzieher eine einstweilige Verfügung erwirken, die da lautet, dass Haas weder Autos noch Material aus den Niederlanden hinaus befördern darf. Hieß im Umkehrschluss, sie könnten den Monster nicht antreten. Man konnte sich aber natürlich, wie es bei solchen Geschichten meistens so ist, in letzter Sekunde irgendwie einigen. Das Geld ist wohl geflossen. Die Haas-Mannschaft ist mittlerweile auf dem Weg nach Monza. Alles ist gut und ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Tja.
War auf jeden Fall die Tage über spannend.
So gut ist leider nicht alles bei Logan Sargeant. Der hat sich richtig von der Strecke entfernt, sage ich mal, im freien Training. Ja, da hat er sogar das Auto gebrannt. Also das war schon heftig, wie er da abgeflogen ist. Natürlich zuallererst, es ist ja gut, dass ihm da nichts passiert ist, aber was ihm dann doch zu häufig passiert, sind solche Dinge. Nicht besonders gute Leistungen. Als Formel-2-Meister ist er da ja eigentlich jemand, der von dem man mehr erwarten würde, von dem man mehr erwartet hätte. Aber es ist nicht so selten, dass jemand in der Formel 2 Bäume ausreißt und dann in der Formel 1 nicht wirklich Fuß fasst. Genauso wie es andersrum keine Überraschung ist, dass manche, die in der Formel 2 jetzt vielleicht gar nicht so krass überperformen, dann plötzlich in der Formel 1 so richtig auftrumpfen. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, oder als gesichert gilt, dass der Teamchef von Williams danach irgendwann im Laufe des Wochenendes rübergestiefelt ist zu Toto Wolff in die Mercedes Hospitality und da mal mehr oder weniger vehement angeklopft hat, um in Erfahrung zu bringen, ob vielleicht der Testfahrer Mick Schumacher zeitnah verfügbar wäre, sage ich mal. Weil ich glaube, und da bin ich der Einzige, dem guten James Bowles, so nett er ist und so sehr auch manchmal so ein bisschen an Fred Vasseur erinnert, dem platzt jetzt so langsam der Kragen oder zumindest mal kann er das nicht länger vertreten, dass der gute Logan Sargeant da irgendwie keine Fortschritte macht. Und Mick Schumacher ist nicht der Einzige, der da auf der Liste steht. Es soll sogar, und das ist einigermaßen überraschend aus meiner Sicht, Liam Lawson im Gespräch sein, also dass der Red Bull bereit ist, den zumindest mal temporär, vielleicht nur für diese Saison, man weiß nicht so genau, oder Dave, mal auszuleihen an Williams. Und natürlich, wo der Name Mick Schumacher fällt, wenn man bei Toto Wolff schon anklopft, dann ist der Name Kimi Antonelli auch nicht weit. Also der ist auch im Lostopf, aber ich weiß, dass Toto Wolff gesagt hat, der Antonelli, der fährt dieses Jahr noch Formel 2 zu Ende. Da wird nichts mit der Formel 1 passieren. Also nächstes Wochenende ist ein Monster fürs freie Training, für Mercedes, das Werksteam. Aber er hat auch klar gesagt, man wird ihn diese Saison nicht in der Formel 1 sehen. Das hat er direkt nach dem Rennen in einem Interview von sich gegeben. Also wenn, dann glaube ich, hat er beim Mick Schumacher, der gute James Rowles, dann schon ein bisschen mehr Chance.
Boah. Yo, heftiger Monolog. Jetzt hast du einige Sachen gesagt, lass uns das mal auseinanderklammern.
Deine Einschätzung.
Also, Andrea Kimi Antonelli bei Williams, sehr, sehr unwahrscheinlich. Du hast es gerade schon angedeutet, Toto Wolff hat da einen sehr konkreten Plan für den Kollegen. Er wird in Monza auf jeden Fall das freie Training fahren für Mercedes, dort das Auto von Lewis Hamilton übernehmen tatsächlich, sehr symbolisch. Und man munkelt, es ist noch nicht wirklich bekannt, aber man munkelt, er wird in Monza, natürlich in seiner italienischen Heimat, dann als Mercedes-Pilot für 2025 verkündet. Schauen wir mal, ob es so kommt. Und der Plan von Toto Wolff sieht aber konkret schon vor, dass er diese F2-Saison definitiv noch zu Ende fahren soll, da wo er gerade ist. Völlig korrekt. Den können wir, glaube ich, mal ausklammern als Kandidat auf einen Williams-Sitz. Zweite Geschichte. Du hast gesagt, Logan Sargeant war Formel 2 Meister. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, wir sollten das vielleicht nochmal recherchieren.
Ich
er war
mal.
Auf jeden Fall vorne dabei. Blödsinn. Check das mal parallel.
Ja.
Ich würde das anfechten, diese Aussage.
Vielleicht habe ich da gerade Blödsinn gesprochen.
Live während der Sendung. Ich kann aber gerne zu den zwei von dir genannten Kandidaten was sagen. Es ist nämlich relativ spannend. Liam Lawson, da hat Helmut Marko ja vor einigen Tagen lautstark behauptet, dass der 2025 definitiv in einem der vier Red Bull Cockpits sitzt. Das hat kurz darauf Christian Horner direkt, zumindest mal relativiert. Er hat gesagt, dass Liam Lawson 2025 in einem Cockpit sitzen wird.
Yep.
Also nicht unbedingt in einem Red Bull Cockpit,
das stimmt,
sondern in einem. Man hat dann auch ein bisschen nachgehakt bei ihm. Er meinte, er könnte sich durchaus vorstellen, Liam Lawson grundsätzlich auszuleihen in irgendeiner Form. Kann also heißen, dass Liam Lawson zum Beispiel bei Sauber vielleicht eine Saison fahren darf. Das ist ja wahrscheinlich der einzige Sitz, der da noch einigermaßen in Frage kommt. Sollte bei Red Bull alles zu sein. Mal gucken. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern er diesen Liam Lawson auch dieses Jahr schon ausleihen würde. Und zwar dann ausgerechnet zu Williams, die ja gewissermaßen mit den Racing Bulls, also dem zweiten Red Bull-Team, in Konkurrenz stehen. Wenn Liam Lawson da jetzt in einem frisch upgegradeten Williams übrigens, der an sich sehr gut performt hat in Sanford, kommen wir sicher noch drauf, wenn er da jetzt anfängt, den Racing Bulls Punkte wegzunehmen, die sie dann vielleicht in der Konstrukteurswertung irgendwie nach hinten werfen sollten, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also das wird sich Christian Horner sehr gut überlegen. Zumal es natürlich immer noch sein kann, dass entweder Sergio Perez oder der Ricciardo im Lauf der verbleibenden 9 Rennen immer noch so einen Leistungsabfall haben, dass sie dann vielleicht auch noch im Lauf des Jahres vor die Tür gesetzt werden. Das ist ja auch keineswegs ausgeschlossen. Muss man mal gucken. Tatsächlich, und ich glaube, das kann man einigermaßen als neutraler Beobachter tatsächlich auch sagen, wäre die Variante Mick Schumacher durchaus wahrscheinlich und reizvoll. Könnte mir vorstellen, dass Toto Wolff großes Interesse hat, Mick Schumacher unterzukriegen. Er könnte sich immer noch an die Fahnen schreiben, dann, dass er zumindest Mick Schumacher eine zweite Chance in der Formel 1 verschafft hat, wie auch immer das Ganze dann läuft. Von allen Piloten, die da wirklich in der Auswahl sind, und das sind neben Liam Lawson, Kimi Antonelli ja noch wirklich einige, weniger klangvolle oder bekannte Namen, gibt da noch den ein oder anderen Williams Academy Piloten natürlich und so weiter. Von all diesen, die da vielleicht in Frage kommen, ist, glaube ich, Mick Schumacher schon der mit der meisten Erfahrung. Er hat 2 Formel-1-Saisons hinter sich gebracht. Er ist in den 2 Jahren, die er jetzt nicht Formel 1 gefahren ist, aktiv, trotzdem fit geblieben. Er hat für verschiedene Formel-1-Teams immer wieder getestet. Er ist im Mercedes-Simulator viel unterwegs. Er hat aktuell Rennerfahrung, weil er in der WEC auch wirklich Rennen fährt. Denke, er wäre schon der da am ehesten mal ins Auto springen kann und auf Knopfdruck einigermaßen Leistung bringt. Kleiner Wermutstropfen an dieser Stelle. Jetzt ist Mick Schumacher zumindest gemessen an seiner Formel-1-Karriere ein Pilot, der relativ inkonsistent Leistung gebracht hat und für viel Kleinholz gesorgt hat. Diese Beschreibung trifft im Grunde genommen auch auf Logan Sargeant zu. Ich bin mir nicht sicher, ob James Vowles da, eins gegen eins tauschen möchte. Und abschließend möchte ich zu dieser Thematik noch sagen, dass man natürlich nie weiß, an welche Sponsorenverträge vielleicht so ein Engagement auch gebunden ist. Kann natürlich sehr gut sein, dass Logan Sargeant zum Beispiel zwingend auch noch im Cockpit sitzen muss in Austin, in Las Vegas. Seine 2 Heimrennen, die er noch vor sich hätte, wissen wir natürlich nicht. Aber für alle Verträge oder vertragliche Situationen gibt es in der Regel monetäre oder anderweitige Lösungen. Da würde sich schon was finden. Wir werden es in den kommenden Tagen auf jeden Fall erfahren. Bis Monza ist nicht weit hin.
Ja, und er ist natürlich nicht der Formel-2-Meister gewesen. Seine beste Platzierung war, bevor er in die Formel 1 gegangen ist, der 4. Platz. Aber er hat zumindest mal Liam Lawson tatsächlich hinter sich gelassen.
Ja, hin?
Das war...
Immerhin?
Ja. Das war auch gar nicht mal so...
In der Formel 3, oder?
In der Formel 2.
Formel 2 war das?
Okay. Glaube ich zumindest.
Ja, siehst du mal, da glänzen wir beide durch lückenhaftes Formel 2.
Ich hatte es, genau, hier, also am Jahresende belegt er den 4. Platz in der Gesamtwertung, nur einen Platz, okay, hinter seinem Teamkollegen Liam Lawson. Also er war ganz knapp. Ja, jetzt habe ich fast auch da schon wieder Blödsinn erzählt. Es möge man mir verzeihen, ich habe einen sehr langen Arbeitstag hinter mir. Es tut mir leid.
Ich wollte gerade sagen, du arbeitest zu viel. Ja. Du arbeitest einfach zu viel.
Genau, also. Aber nichtsdestotrotz schmeißen wir uns hier hinter das Mikrofon und dann machen wir mal weiter, denn das war jetzt tatsächlich sehr ausführlich, was wir dazu zu sagen hatten und zum Glück nochmal die Kurve bekommen, dass wir hier keine Fehlinformationen, Fake News in die Welt setzen. Jetzt kommen wir aber mal wirklich zum Rennwochenende. Also, was sich von selber versteht natürlich, super beeindruckende Pace von Lando Norris, das ganze Wochenende, das war wirklich nicht nur eine Machtdemonstration gegenüber Red Bull, sondern auch gegenüber seinem Teamkollegen. Es hat wirklich den Anschein gehabt, als ob Lando Norris jederzeit, sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen, einfach noch mehrere Zehntel mühelos draufpacken konnte und hat einen Katz und Maus gespielt. Also er hat natürlich den Start wieder, natürlich den Start wieder verloren. Dieses Mal lag es nicht an der Reaktionszeit, die war nämlich ganz genau gleich schnell bis aufs Hundertstel mit Max Verstappen. Aber Lando Norris hatte dann Wheelspin, also die Reifen sind durchgedreht. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Piastri
übrigens auch.
Genau,
Piastri auch. Ja, am Start auch Plätze verloren.
Genau, das heißt, da kann man jetzt mal Lando Norris aus der Schusslinie nehmen. Das scheint vielleicht auch andere Gründe gehabt zu haben. Aber es war natürlich trotzdem das gleiche Ergebnis wie schon so oft. Er hat einen Platz verloren, Max Verstappen. Ist ihm dann am Anfang auch schnell aus dem DRS raus, aber man hat dann auch sehr schnell gemerkt, da hat Lando Norris dann clever gespielt, hat sich seine Reifen geschont, ist da auf Tuchfühlung geblieben und das hatten wir in ähnlicher Weise auch von Hamilton hinter Russell gesehen in Silverstone. Und als es darauf ankam, genau wie Hamilton in Silverstone hinter Russell, ist er dann plötzlich da gewesen und hat den Verstappen sich geschnappt. Und zwar bevor beide noch zu ihrem ersten Boxenstopp gegangen sind und ist ihm dann aber sowas von davon gefahren, einfach so. Danach war er halt auf und davon. Also das war schon stark und im Q3 hat er ja auch aus dem Nichts dann plötzlich nochmal mehrere Zehntel draufgepackt. Also irre. Und im Vergleich mit Piastri, Dave, was sagst du denn dazu?
Ja, brutal. Also Lando Norris war richtig, richtig on fire auf jeden Fall. Er hat sich mit einem wirklichen Paukenschlag aus der Sommerpause zurückgemeldet. Du hast schon angesprochen, im Qualifying 3,5 Zehntel auf Max Verstappen Vorsprung und das auf einer wirklich sehr, sehr kurzen, schnellen Runde. Ist auf jeden Fall allerhand. Wirklich großes Tennis. Ich möchte noch anfügen, die schnellste Rennrunde auf, ausgelutschten harten Reifen am Ende, die hat er sich auch relativ mühelos aus dem Ärmel geschüttelt. Also offensichtlich so für uns hier von außen. Absolut beeindruckend. Er hat dann in Runde 18er den Verstappen überholt. Beim allerersten Versuch gleich völlig humorlos, so wie Verstappen das normalerweise mit seinen Gegnern immer macht. Also sehr überzeugend. Und anschließend, naja, wie viel waren es dann noch? Ein bisschen über 50 Runden, hat er 22,9 Sekunden Vorsprung ausgefahren. Das war der größte Vorsprung von Platz 1 auf den nächsten Verfolger, den wir in dieser ganzen Saison bisher gesehen haben. Nicht zuletzt natürlich dadurch entstanden, dass McLaren wieder neue Teile gebracht hat. Ein umfangreiches Upgrade, nicht so groß wie das in Miami, aber auch nicht so weit weg davon. Und wieder scheint das Upgrade natürlich gezündet zu haben. Zumindest am Auto von Lando Norris, oder Lando Norris konnte damit besser umgehen, hat vielleicht das bessere Setup gefunden. Es war eine Machtdemonstration und ich hoffe ja, im Sinne der WM, dass das jetzt einfach so weitergeht. Ich hoffe auch, dass Oscar Piastri dann in den künftigen Rennen sich vielleicht vor Max Verstappen platzieren kann und ihm da noch ein paar Punkte wegnimmt. Dann ist das in der Konstrukteurswertung schon in 2-3 Rennen auf jeden Fall so weit, dass wir dann eine Wachablösung sehen. Und auch im Sinne der Fahrer-WM könnte da noch eine ganze Menge gehen. Also wenn Lando Norris jetzt diese Form wirklich beibehalten kann und Max Verstappen weiter so Probleme hat, wie er sie hat. Und wir werden sicher in unserer Monza-Vorschau ausführlich drüber reden. Aber ich weise mal darauf hin, dass eine große Schwäche dieses RB20 dieses Jahr das Fahren über Curbs ist. Und in Monza haben wir, ich sag mal, 3 Schikanen, wo es doch relativ deutlich über Curbs geht. Allein da wird er wahrscheinlich schon eine Menge Zeit verlieren. Es sei denn, sie finden da vielleicht noch was. Bin sehr, sehr gespannt und voller Hoffnung auf ein wirklich, wirklich spannendes letztes Saisondrittel. Also das könnte uns definitiv blühen.
Ja.
Was Oscar Piastri angeht übrigens, kann ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich denke schon, dass er da ein bisschen Probleme hatte an diesem Wochenende. Denke, er hatte natürlich das gleiche Material. Wir haben nichts Gegenteiliges gehört darüber. Vielleicht lag es daran, dass er kein Setup gefunden hat. Er hat sich natürlich auch schwer getan. Er hatte immer Verkehr im Rennen. Das hatte Lando Norris nicht. Er hat sich, wie du richtig gesagt hast vorhin, relativ zurückgehalten am Anfang. Bisschen Abstand zu Max Verstappen gehalten und dann an ihm vorbeigefahren. Und ab dann ist er permanent in freier Luft gefahren. Also keine Dirty Air, wie man da sagt im Englischen. Die hatte Oscar Piastri sehr wohl. Und das ist gerade auf so einem, winkeligen, hügeligen, flüssigen Kurs wie in Sandford eben echt ein Problem. Da hatten viele andere Autos auch zu kämpfen. Denke, ein Teil der Erklärung, warum es bei ihm nicht so gut lief, ist darauf zurückzuführen.
Ja, hat er auch selber gesagt, Dirty Air war ein Problem. Der andere Faktor war, dass Leclerc den Undercut gemacht hatte und dann ihn gezwungen hatte, ein bisschen länger dann rauszugehen. Ich kann mich da auch noch an Funkspruch erinnern. Also er ist ja auch 5 Runden länger draußen geblieben als Norris und der Undercut, die meisten waren auf einer Einstopp-Strategie unterwegs, aber der Undercut war tatsächlich relativ mächtig auf der Strecke. Das hat man in dieser Phase auch gesehen. Also zwischen Norris und Piastri sind ja auch noch einige andere in die Box gegangen. Zum Beispiel namentlich Perez, Ricciardo, Sainz, Stroll, Ocon, Alonso, Gasly und Tsunoda. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass alle, die recht früh in die Box gegangen sind, auch ganz schön Boden gut gemacht haben im Vergleich zu denen, die es dann irgendwie später gemacht haben. Also das war sicherlich auch ein Faktor. Aber, und das muss man zu guter Letzt auch sagen, Piastri hat auch selber zugegeben, schon im Qualifying hat er nicht so performt, wie er es eigentlich von sich selber auch erhofft hätte. Und das war einfach tatsächlich auch mal so eine Vorstellung, die man ihm auch mal zugestehen kann natürlich, bei einem Talent und Stärke, die er bisher gezeigt hat. Er ist ja auch erst in seiner zweiten Formel-1-Saison. Also jetzt ist die Sache aus meiner Sicht aber schon klar. Also jetzt muss er auch für Norris fahren. Und ich denke, das wird McLaren auch so handhaben. Also insofern hat sich das ganze Problem, in Anführungsstrichen, das sich da unter Umständen abgezeichnet hätte, in Wohlgefallen aufgelöst. Und damit würde ich sagen, schwenken wir doch mal auch so ein bisschen in die Richtung der Konkurrenz. Ich würde mal sagen, wir können reden über Mercedes, wir können reden über Red Bull, wir können reden über Ferrari, eigentlich alles interessant. Ich würde sagen, machen wir mal kurz das Fass bei Red Bull auf. Also Verstappen hat ja sicherlich keinen, also sicherlich kann man jetzt mal gesichert sagen, nicht mehr das stärkste Auto. Man hat ja auch wieder gesehen, Perez war deutlich langsamer, wobei es nicht das ganze Wochenende so war. Also er hatte ja sogar im letzten Stint schnellere Zeiten gefahren als Verstappen. Und
kleiner Fun Fact an dieser Stelle.
Ja.
Perez hat mit dem 6. Rang jetzt in Sandford das beste Ergebnis seit Mai erzielt. Also sein bestes Ergebnis seit Mai.
Ja,
ich glaube, in Miami war das letzte Mal, dass er irgendwie Platz 6 oder besser platziert war. muss man sich auch mal geben. Halleluja.
Ja. Und dennoch, also er war ja wirklich weit entfernt von der Musik. Also wenn man jetzt mal schaut, was die Abstände waren, er war 40 Sekunden hinter Lando Norris, 7 Sekunden hinter dem hinter Carlos Sainz, der vor ihm platziert war, auf Platz 5, 12 Sekunden hinter Oscar Piastri. Also das ist schon alles auch recht viel gewesen, unabhängig davon. Und hinter Max Verstappen ist er dann 17 Sekunden gewesen. Also es ist eigentlich nicht viel weniger als der klassische Abstand zwischen den beiden, würde ich sagen. Da ist auf jeden Fall mindestens mal eine Liga dazwischen. Was aber sehr bemerkenswert war, und da kommen wir in den Fahrer-Highlights jetzt gleich, Fahrerwertungen jetzt gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen, ist, wie unglaublich stark Charles Leclerc gefahren ist. Der war nämlich nur 3 Sekunden knapp hinter Max Verstappen am Ende. Das war schon eine verdammt gute Leistung. Der hat die letzten paar Runden richtig, richtig aufgeholt. Der hat einen super Job abgeliefert. Also beide Ferrari, muss man eigentlich auch sagen. Also auch Carlos Sainz war sehr schnell unterwegs. Ja. Was sagst du denn dazu? Ferrari?
Spannend. Also Ferrari war wirklich überraschend gut. Sie waren da selbst überrascht davon. Leclerc hat am Ende gemeint, er weiß gar nicht, was er da auf dem Podium soll. Aber er nimmt es natürlich gerne mit. Ja. Carlos Sainz ganz genauso, der hatte ja großes Pech am Wochenende, er konnte am Freitag kaum fahren, Getriebeprobleme, dann der Regen. Dementsprechend ging es am Samstag nicht so gut für ihn, er ist im Q2 schon rausgeflogen, neben Lewis Hamilton übrigens auch tatsächlich. Er konnte sich aber sehr gut rehabilitieren aufgrund diverser Strafen gegen Alex Albon vor allem und Lewis Hamilton, glaube ich, das waren die zwei. Startete Carlos Sainz am Ende des Tages dann doch von Platz 10. Konnte sie auf Platz 5 vorarbeiten, also hat wirklich ordentlich Boden gut gemacht und das nicht zuletzt durch das ein oder andere sehenswerte Überholmanöver. Ich glaube, er war ja auch im Zweikampf mit Perez eine ganze Weile unterwegs, dann hat ihn da richtig niedergerungen. Das hat schon richtig Spaß gemacht und Charles Leclerc, auf den trifft so ein bisschen umgekehrt das zu, was ich bei Oscar Piastri gerade gesagt habe. Leclerc hatte das Glück, dass er eigentlich über große Strecken des Rennens tatsächlich in freier Luft fahren konnte und ja, das Potenzial, was im Ferrari drinsteckt, halt weitestgehend abrufen konnte. Das hat er gemacht. Undercut hast du schon angesprochen. Er hat dann wirklich einen Undercut gemacht gegen Perez und George Russell, glaube ich sogar. Der lag ja noch vor ihm. Der lag im ersten Renndrittel auf Rang 3. Hat Ferrari sehr, sehr, sehr überzeugend gespielt. Und Ferrari hatte auch keine Upgrades dabei tatsächlich. Also die sind noch mit einer alten Spezifikation gefahren. Traditionell fahren die dann für Monza ganz großes Geschirr auf und da werden sie alles ans Auto packen, was sie jetzt entwickelt haben. Mal gucken, wie viel das bringt. Also es fehlt gar nicht so viel an die Spitze und auch gar nicht so viel auf Red Bull, wie du ja schon gesagt hast. 30 Sekunden
auf Verstappen am Ende. Vor allem die Race Pace bei Ferrari ist sehr, sehr gut. Das Qualifying ist eigentlich das größere Problem.
Ja, das Qualifying lief auch gar nicht so befriedigend tatsächlich, hat Leclerc auch gesagt. Ja. Aber von Samstag auf Sonntag haben sie dann noch gute Schritte machen können irgendwie. Natürlich kamen die Streckenbedingungen ihnen auch entgegen. Der Wind war anders, Temperaturen ein bisschen anders. Die Autos sind ja wahnsinnig sensibel. Das kann da schon eine ganze Menge ausmachen.
Ja. Also es war ja auch ähnlich viel Wind an dem Wochenende. Genau. Es direkt, wir haben es ja in der Vorschau gesagt, direkt am Meer. Ja. Das war ein Faktor, ja.
Ähnlich inkonsistent, aber mit umgekehrtem Ende lief es da für Mercedes. Da sah es zumindest bei George Russell im Quali noch sehr gut aus. Und es ging aber für ihn nach hinten für Lewis Hamilton war das Wochenende eigentlich nach dem Quali schon gegessen. A, in Q2 rausgeflogen. B, hat er dann noch eine drei Plätze Gridstrafe gekriegt, weil er da dem Perez vermeintlich im Weg stand. War eine streitbare Situation. Er hätte wirklich von der Strecke fahren müssen, um da ihm nicht im Weg zu sein. Die Stewards waren aber relativ streng, haben gesagt, gut, dann muss er halt vorher schon irgendwie vom Gas gehen, damit er da den Konkurrenten nicht behindert. Also
Hamilton
war angefressen.
Kann man machen.
Angefressen, aber angriffslustig.
Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich habe mich auch gewundert, wenn man Verstappen für sein Harakiri-Manöver aus der Boxengasse gar nichts bekommen hat.
Ja, Heimvorteil.
Ne? Ja, anscheinend, ja. also Hamilton auf jeden Fall mit keiner guten Leistung im Qualifying. Man muss dazu auch sagen, es ist halt, wie es oft so ist, dass in dieser Saison vor allem die Abstände so gering sind, es waren 0,5 Sekunden. Das hätte, also einerseits ist es ein kurzer Kurs, das heißt 0,5 ist gar nicht mal so wenig. Ja, es ist eine der kürzesten Kurse im Kalender. Auf der anderen Seite hat es Saisons gegeben, da wären 0,5 Sekunden auch auf so einem kurzen Kurs dann Platz 2, 3, 4, 5 gewesen. So ist er halt schon im Q2 rausgeflogen. Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor. Russell macht es aber halt meistens deutlich besser. Wir sprechen da übrigens ein bisschen ausführlicher drüber in den Fahrerwertungen, die als nächstes Video kommen.
Genau.
Aber eins kann man nochmal sagen, so als Mini-Ding noch, für die, die es nicht gewusst haben, Hamilton hat sich vor Samstag nochmal dazu entschieden, das Setup zu ändern. Das ist ziemlich in die Hose gegangen und scheint auch ein großer Faktor zu sein. Ja. Denn er hat ja einige kleine Schlenker drin gehabt in seiner Runde, die ihm dann diese Zeit eben gekostet hatten. Und das ist wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Setup-Problem zu begründen gewesen. Denn ja, sonst hat es ja wirklich gut funktioniert, sowohl am Freitag als dann auch im Rennen. Aber da hat er eine schlechte Entscheidung getroffen. So, dann.
Das passiert. Kein großer Beinbruch.
Genau, genau. Jo, was gibt's denn eigentlich noch zu sagen?
Pierre Gasly würde ich gerne noch erwähnen. Der hat hervorragend performt. Quali und Rennen, Platz 9 im Alpine. Hat sehr, sehr überzeugend seinen Teamkollegen geschlagen, tatsächlich. Esteban Ocon war das ganze Wochenende im Nirgendwo. Und Pierre Gasly hat ja letztes Jahr in Sandford auch ein hervorragendes Rennen gefahren. Stand er auf dem Podium in diesem chaotischen Regenrennen.
Ja.
Irgendwie liegt ihm der Kurs scheinbar. Also er hat wirklich sehr, sehr, sehr gut performt. War eine schöne Geschichte, habe ich gern gesehen. Alonso war auf Rang 10 unterwegs am Ende des Tages. Damit war er, naja, sagen wir mal, so weit zufrieden, dass er gesagt hat, eigentlich hat die Leistung des Autos diesen Punkt nicht verdient. Weiß nicht, ob er darauf anspielen wollte, dass er da als Fahrer den Punkt rausgeholt hat oder ob es wieder ein kleiner Seitenhieb gegen sein Team war, dass die sich doch bitte noch mehr anstrengen sollen. Eigentlich hat er da wohl überperformt am Ende des Tages, seiner Meinung nach. Trotzdem ganz, ganz ordentliche Leistung. Und auch wenn du jetzt Perez so ein bisschen abgewatscht hast, ob der Abstände, ich fand, das war ein besseres Wochenende.
Ja, definitiv.
Des Mexikaners könnte sich vielleicht gefallen haben, wissen wir nicht, wenn er diese und ähnliche Leistung in Zukunft dann auch wieder abrufen kann, dann ja, denke ich schon, dass er die Saison vielleicht zu Ende fahren darf, wenigstens. Es war solide.
Also seine schnellste Runde war übrigens auch schneller als die von Max Verstappen.
Ja.
Und er hat es ja auch
Der ganze letzte Stint, glaube ich,
er hat es ja auch in der viertletzten Runde gefahren. Also in der 69. Ist er die gefahren, war dann trotzdem 2 Zehntel schneller als Verstappen auf seiner schnellsten Runde, die er aber in der 30. gefahren ist. Also nicht alles schlecht bei Perez, aber auch da kann man sagen, Platz 6 wird nicht reichen. Da muss er sich auch ein bisschen steigern. Aber die richtige Pace von Red Bull, die ist wahrscheinlich irgendwo zwischen der von Max Verstappen, der überperformt, und Perez, der wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen immer noch ein bisschen unterperformt, kann ich mir vorstellen. Naja,
so ist es.
Die Zeit wird es zeigen.
Jo, abschließend. Wir haben die Folge betitelt mit der schönen Zeile, ist der Knoten geplatzt? Damit ist natürlich gemeint, der Knoten bei Lando Norris. Der hat ja wirklich jetzt eine, ja, doch durchaus weltmeisterwürdige Leistung gezeigt, war in jeder Situation ruhig, in wirklich hat die Kontrolle gehabt, auch als der Start in die Hose ging, hat er sich nie aus der Ruhe bringen lassen, war sehr, sehr gefestigt und entschlossen, meiner Ansicht nach. Und das ist jetzt natürlich der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt. Verratet uns doch gerne, ob ihr der gleichen Meinung seid. Ist der Knoten bei Lando Norris und bei McLaren oder ja bei dem Zusammenschluss dieser beiden jetzt endgültig geplatzt? Werden die zwei, oder ja, Lando Norris als Pilot und McLaren als Mannschaft natürlich zu ernsthaften Titelanwärtern, können sie diese und ähnliche Leistungen ja wiederholen in den nächsten Rennen? Es kommen ja noch sehr, sehr unterschiedliche Strecken auf uns zu. Ja, Max Verstappen und Red Bull, die werden sie nicht kampflos da irgendwie aufgeben, ja, und beide WM-Titel hergeben. Aber ich denke, das Momentum spricht für McLaren. Wenn ihr der gleichen oder anderer Meinung seid, sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren. Ihr wisst es, wir sprechen, diskutieren da sehr gerne mit euch. Und oft, das möchte ich auch nochmal erwähnt haben, sehr, sehr oft kommen in den Kommentarspalten noch wirklich spannende Diskussionen auf. Da kommen Thesen und Punkte auf, an die wir gar nicht gedacht haben, oft beim Aufzeichnen. Macht richtig, richtig Laune. Bitte gerne mehr davon. So macht das Ganze richtig Spaß.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wir können uns auf spannende neuen Rennen freuen. 78 Punkte Rückstand hat Lando Norris nach aktuellem Stand auf Max Verstappen.
Nur noch 70, glaube ich, oder?
Ja. Dann ist hier eine falsche Tabelle. Stimmt, der hat 8 aufgeholt. Na, dann sind es sogar noch 70. Schau mal, ist heute der Tag, wo ich nur Blödsinn rede. Ich hatte hier nämlich eine Tabelle offen, wo noch der Stand vom letzten Rennen da stand, komischerweise.
Yep.
Ja.
Da also war es 78.
Jetzt nämlich 295 für Max Verstappen und 225 für Lando Norris.
Genau.
Und die anderen da hinten, die sind zwar nicht so weit weg von Lando Norris, aber für Max Verstappen wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Das heißt, der gute Lando muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, scheint er zu tun. Und jetzt muss er dann aber auch wirklich einige Rennen in dieser Art und Weise möglichst gewinnen, damit es dann hinten raus hoffentlich noch sehr, sehr spannend wird. Also.
Ich denke, für Monza da gute Karten. Wir sprechen definitiv in unserer Vorschau auf Monza darüber. Davor erwarten euch natürlich noch unsere umfangreichen Fahrerbewertungen zum Grand Prix der Niederlande. Die schießen wir so schnell wie können nach. Ihr seht es, Sebastian ist schon völlig überarbeitet, der arme Junge. Den stressen wir heute, glaube ich, nicht noch länger, aber zeitnah kommen auch unsere Fahrerbewertungen. Da widmen wir uns wirklich den Leistungen aller Piloten, ihr kennt es von uns. Und ja, bis dahin, bleibt uns gewogen. Ganz viel Spaß, wir sehen, hören uns sehr bald und lesen uns in den Kommentaren natürlich.